embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Dass ich in diesem Format mit einer Professorin für Theologie, noch dazu für Dogmatik und Dogmengeschichte sprechen werde, hätte ich niemals gedacht. Doch sie ist anders. Sie vergisst den Körper nicht. Sie, das ist die Frau mit dem fantastischen Namen Elke Bahut de Mortange. Ich traf sie zum Gespräch über ihr neuestes Buch Bodies of Memory and Grace, der Körper in den Erinnerungskulturen des Christentums.
Ich glaube, ich möchte mit der Frage beginnen, was ist Ihre ganz persönliche Beziehung zum Körper?
Ganz easy, leicht, oder? Ganz easy und gleichzeitig extrem existenziell und tief. Weil es natürlich die Grunderfahrung, also von mir, aber nicht nur von mir, sondern ich glaube von jedem Menschen ist, dass wir uns immer schon in einer Form von Leiblichkeit und Körperlichkeit und nie ohne unseren Körper irgendwie haben und sind. Also alles, was wir sind, ob wir denken, sprechen, hören, fühlen, uns wahrnehmen, es ist immer schon ein körperlicher Vollzug. Und von daher kann ich mich nicht gar nicht ohne Körper denken. Es gibt mich nur so. Und eben, ich glaube, es ist so wie bei jedem Menschen auch, man freundet sich so mit der Zeit. Man geht so seinen Weg mit sich selber. Und dazu gehört irgendwie auch dazu, dass man sich mit seinem Körper anfreundet und ihn irgendwie bewohnt und heimatlich wird. Oder also das ist ja ein Prozess, der auch im Letzten nie aufhört, sondern es ist so wie man nie selber fertig ist, sondern immer im Begriff und im Weitergehen und so wie man sich selber immer wieder sich neu erzählt und auf seine eigene Geschichte guckt, so verändert sich ja auch das eigene Selbstverhältnis zum Körper, weil der Körper ja auch nichts Statisches ist, sondern etwas, das auch sich bewegt und auch die eigene Vorstellung vom Körper, aber auch die eigene Wahrnehmung, die ändert sich ja auch sehr stark. Also wenn wir so Bilder angucken von uns selber oder ich Bilder von mir von vor 20, 30 Jahren und so, ich meine, die Annie Ernaux, die Nobelpreisträgerin, die artikuliert das ja sehr schön in ihrem literarischen Werk sozusagen, wie stelle ich die Verbindung her zu der Person, die ich mal war oder die ich auf Fotos so in ihrer Körperlichkeit sehe, wo ist da der Link zu heute? Und ich denke, das trifft alles für mich auch so zu.
Ja, Sie sagen, wir können nicht ohne Körper oder es gibt uns nicht ohne Körper und gleichzeitig, also es ist wie soll ich sagen, es ist so simpel und so offensichtlich und gleichzeitig haben wir aber doch so unsere Mühe damit, mit diesem tatsächlich im Körper zu wohnen und zu erkennen, hey, es gibt mich nicht getrennt davon. War es das etwas, was für Sie immer schon so klar war, dass eben auch Denken eine Art körperlicher Vorgang ist oder hat sich das irgendwann so offenbart, dieses Wort zu gebrauchen?
Ja, also es ist in der Tat so, dass es, also so in meinem eigenen Werdegang als Theologin, dass es da in der Tat so eine Veränderung gab. Ich würde sagen, so im Anfang meines theologischen Werdegangs und meiner Eroberung war ich eigentlich ein extremer Kopfmensch. Also ich bin eigentlich jemand, wo unheimlich verliebt ist ins Wort. Und ich hatte den Eindruck, meine Theologie war sehr lang eine reine Kopfsache. Und wenn ich so jetzt selber zurückgucke, würde ich sagen, vielleicht so fing es an vor so 8 Jahren, 10 Jahren, dass sich das angefangen hat zu verändern. Das hängt mit mehreren Dingen zusammen. Es hängt stark so damit zusammen, dass ich plötzlich so ein Teil von mir angefangen hat, in Peru zu wohnen und wo ich so das Gefühl habe, es kam so ein Stück weit meine Theologie vom Kopf auf die Füße. Und ich habe auch mich und das, was ich wissenschaftlich tue, quasi so vom anderen Ende der Welt her plötzlich angeguckt. Weil man sieht dann nicht nur das andere, sondern man guckt ja auch auf sich selber neu. Und dann muss man natürlich sagen, hat natürlich schon auch so die Diskurse, die es gibt im Rahmen der Wissenschaften. Und da muss man im Plural reden, sei es jetzt in den Kulturwissenschaften, sei es in der Soziologie, sei es aber auch in den Geschichtswissenschaften, dass da die Rolle des, denken Sie an Judith Butler, also auch in den Gender Studies, dass da plötzlich ein neues Bewusstsein und eine neue Reflexion auf den Körper stattfindet. So. Und ich denke, von daher sind das die beiden Elemente, die bei mir reingespielt haben, dass so meine Theologie irgendwie vom Kopf auf die Füße gekommen ist oder Hand und Fuß gekriegt hat. Und ich aber auch so durch andere Wissenschaften wie eine Art Werkzeugkasten oder Instrumentarium bekommen habe, um das dann nochmal sozusagen zu reflektieren. Und ein Stück weit dann auch nicht nur auf meine individuelle Biografie als Gläubige oder als Theologin anzuwenden, sondern auch eher strukturell anzuwenden auf den ganzen Phänomenbereich Christentum und Glaube und Religion. So.
Also eine riesige Welt, die da wie zusätzlich noch aufgeht, oder? Es
Unglaublich,
ist wie
ja,
so,
unglaublich, ja.
plötzlich kannst du da im Vollen spielen und das ist, oh wow, da
In der
gibt's ja noch
Tat.
so viel mehr. Sie haben
Und
gesagt,
ja.
ein Teil von Ihnen hat begonnen, in Peru zu leben. Was meinen Sie damit? So ein energetischer Teil oder konkret oder?
Nein, ganz real. Es ist ganz verrückt. Ich habe 2012 mit meiner Familie zusammen eine Reise nach Peru gemacht. Das war eine große Reise von 4 Wochen. Und wir sind dort unter anderem im Norden von Peru auf ein soziales Kindermusikprojekt gestoßen, das dort schon existierte seit 2004, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich sage jetzt mal frech, die haben dort mit Christentum oder Religion im Projekt selber nichts am Hut. Aber das, was die machen, so Kinder vom gesellschaftlichen, sozialen Rand in die Mitte der Gesellschaft zu führen, indem man zusammen Musik macht und Orchester hat und dadurch auch sehr integrativ ist in Bezug auf die sehr klassengetrennte Gesellschaft in Peru und so. Das hat mich so beeindruckt und so eingenommen, dass ich, als wir zurückkamen, mich für dieses Projekt engagiert habe, eine Stiftung gegründet habe und eben seit 10 Jahren dafür tätig bin, so 2, 3 Mal pro Jahr nach Peru reise auch. Und natürlich bin ich beim Projekt in Trujillo im Norden, der drittgrößten Stadt von Peru. Aber ich bin natürlich immer auch die Theologin und sozusagen mein wissenschaftlicher Blick ist natürlich immer auch dabei, oder? Und ich habe dann natürlich auch sehr viel so wie so ein Schwamm aufgesogen und gesehen. Und es gibt dort eine sehr reiche Form, das man würde sagen, noch von dem, in Anführungszeichen, traditionellen Katholizismus, der sehr bilderreich, sehr bunt ist und so. Und aber ich habe mir natürlich auch, weil es so ein Faible ist, natürlich auch moderne Kunst in den Museen und so angeguckt. Und eben so sind es so, habe ich so in den, bin ich so reich beschenkt von der Welt in Peru und habe ich nicht, haben sich irgendwie so wie so Mosaiksteinchen zusammengefügt oder wo ich plötzlich gemerkt habe, ja, es fängt so an, so zu einer Relektüre zu führen, einer Relektüre meiner eigenen Theologie, aber auch meiner eigenen Existenz. Und ja, wie Sie sagen, ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein ein sehr weiter Raum und ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte dort irgendwie noch mal anders sehen gelernt, anders hingucken und zwar durch die anderen und durch den anderen Standpunkt, den anderen Blickwinkel. Und so kam
Faszinierend.
ich ja auch zu eben zu dieser wunderbaren Fotografie oder zu den beiden Fotografien, die Fotografen, die da in Boston situiert sind, wo der eine Amerikaner, der andere Peruaner ist und die im Museum für moderne Kunst dann in Lima eine wunderbare Ausstellung hatten, die hieß Vírgenes de la Puerta, also die Mutter Gottes der Tür oder Mutter Gott, also es gibt kein Plural. Also eigentlich im Deutschen würde man sagen, eine Schutzmantel-Madonna, also eine, die Schutz bietet. Und da bin ich eben auch, das war auch so wirklich eine Disclosure- und Eye-Opener-Situation für mich, wo die Gestalten und wichtige Ikonen sozusagen des peruanischen Katholizismus in fotografischen Szenen nachgestellt haben mit Menschen, die in der peruanischen Gesellschaft extrem ausgegrenzt sind, stigmatisiert sind, und zwar nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der katholischen Kirche, sind Transgender-Frauen, und die zwei haben eine wunderbare Fotoserie gemacht, die bei mir sehr viel ausgelöst hat, sehr viel ausgelöst hat. Und die eigentlich dann so im Nachhinein, im Moment selber weiß man es ja nicht,
Genau,
man weiß es
genau.
immer erst hinterher, aber da habe ich gemerkt, das war so der Punkt, wo meine Theologie dann anfing, sich zu ändern und ich mich vermehrt quasi dem Ganzen noch mal auf eine sehr leiblich und leibhaftige Weise irgendwie zugewendet habe. Und das passt
Wow.
auch ein Stück weit zu Ihrer Eingangsfrage, nämlich genau das, wenn man über den Körper und über Leiblichkeit und diese Dinge handelt, dann realisiert man, dass man quasi diese klassische Theologie, die immer davon ausgeht, dass man objektiv ist, dass man eine wissenschaftliche Distanz dazu hat, dass man auf keinen Fall irgendwas Subjektives rein, dass die nicht richtig ist, sondern dass es genau dieses, also natürlich muss man es mitreflektieren, aber es gehört einfach dazu und wenn man das ausspart, spart man eigentlich die ganze Welt aus, oder? Dann eben, dann ist es nur so ein Kopf. Ein Wasserkopf oder halt ein Wörterkopf oder ich weiß es nicht, wie man sagen
So gut,
soll.
wenn man das ausspart, dann spart man die ganze Welt aus. Das ist eine
Ja.
starke Aussage und so wahr. Und ich bin reformierte Theologin und in dieser reformierten Kirche ist das ja, also der Körper, der spielt keine Rolle. Der ist eigentlich inexistent und Gefühle, wie Sie jetzt so schön gesagt haben, Gefühle, Subjektivität, das ist eigentlich eher, ja, das ist eher suspekt, weil das kann man dann nicht nachprüfen und so. Und trotzdem, Sie sagen, Sie haben diese Fotografien gesehen und eine der Fotografien ist auch das Titelbild Ihres Buches,
Genau.
Bodies of Memory and Grace. Und das hat was mit Ihnen gemacht. Und ja, es sind doch immer diese Momente, wo was etwas mit einem macht und man, und es ist ja nicht gedacht, es ist nicht. Ich setze mich an den Schreibtisch und gehe da systematisch vor und überlege mir das lang und breit. Und dann habe ich dann so ein transformatives oder wie auch immer Erlebnis, sondern es ist einfach so bam, da. Puff.
Ganz genau. Ja.
Und ich kann es vielleicht in Worte fassen, manchmal. Aber für mich hat es dann auch immer einen ganz starken körperlichen Aspekt, eben diese Momente von, okay, jetzt ist es einfach klar, das ist auch, ich spüre das im Körper. Ging Ihnen das ähnlich?
Ja, im Sinn von, wie soll ich sagen, es gibt so. Also eben, was Sie so sagten, es gibt so eben das, was irgendwie so stigmatisiert ist, prinzipiell, was man so Gefühlsduselei nennt. Also
Mhm.
abwertend oft. Aber
Mhm,
worauf sie eigentlich anspielen, und ich denke, das ist, dass dieses Gefühl auch wieder was Körperliches vermittelt, das ist nämlich, dass man irgendwie so ein Gespür hat, so ein Gespür für die fremde Gestalt oder die andere Gestalt des anderen, aber auch für die eigene Gestalt, und dass man plötzlich spürt, es ist was im Lot. Es ist richtig. Es ist, es trägt, es ist, und das ist auch das ist auch ein Gefühl, das körperlich vermittelt ist. Man weiß auch das erst hinterher, aber es gibt so manchmal, dass wenn man was gemacht hat oder was denkt oder so, dass man spürt, es ist richtig. Und man, also, und zwar jenseits des Argumentativen, also, oder jenseits der Macht des einzelnen Argumentes, sondern wo es sich so zusammenfügt. Und irgendwie, man merkt, jetzt ist es auch existenziell gedeckt und nicht nur irgendwie la pour la oder eine nette Formulierung, die halt kokett ist und die einem jetzt so irgendwie zugewandert ist oder so.
Ja, ich meine, diese Dinge, diese Spielereien vom Kopf, die sind ja schon, ist schon nett, oder?
Ja,
Ist schon
ich,
nett,
ich.
aber wo bleibt die, oder die verändernde Kraft? Und in Ihrem Buch schreiben Sie, der Körper ist heil, das ist die zentrale, das Zentrale des Christentums. Mega, auch eine steile Aussage, aber so. Auch da, das resoniert als so wahr in mir. Wie hat sich das für Sie herausgestellt?
Ja, eben, es war dieser Prozess, dass ich angefangen habe, quasi eigentlich durch die, wirklich durch diese anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die mir schon sehr stark mit ihren Diskursen über Körperlichkeit, über Körperperformance, quasi wie ein intellektuelles oder technisches Werkzeug zur Verfügung gegeben haben, noch mal ganz neu sozusagen auf das Christentum zu blicken. Und dann war das irgendwie bei mir fast so wie eine Art Erschrecken, weil ich ja in so einer großen Denkkultur groß geworden bin und ja auch so verliebt ins Wort eigentlich bin, dass ich gedacht habe, ja, Menschenskind, aber wenn man das jetzt genau nimmt, was Inkarnation ist, dann ist es ja wirklich so, dass Gott nicht Wort geworden ist, sondern Mensch. Und Menschsein bedeutet leiblich sein. Und ich meine, das ist dieses große Wort der Inkarnation, oder? Gott wird Mensch. Und dann ist da dieser Mensch, dessen Namen wir dann als Christinnen und Christen tragen oder dessen Namen wir uns angezogen haben in der Taufe. Und dann fing das bei mir so an. Und dann eben habe ich das so zusammengebracht, gerade mit dieser Fotoserie, wo ich dachte, ja, das wird hier so manifest, dieser Aspekt, dass das was zentral Leibliches ist in Bezug auf die Figur Jesu. Also die Macht seines Körpers und auch das Gewicht seines Körpers. Und dann kommt einem natürlich die Judith Butler in den Sinn. The body matters, everybody matters. Und dann kam eigentlich erst in einem nächsten Schritt, ich kann das so ein bisschen an meinen Publikationen nachverfolgen, und dann kam irgendwann, dass ich mir sagte, ja, aber es ist nicht nur so, dass eigentlich das Zentrum dieser konkret existiert habende Mensch in seiner Körperlichkeit Jesus ist im Zentrum, sondern dass auch sozusagen die Kunde oder das Erzählen über ihn gar nicht nur sozusagen in Wortarchiven stattfindet, also in den wunderbar, ich will die gar nicht kleinreden oder ihnen ihr Gewicht und ihre Bedeutung in diesen wunderbaren Texten der Bibel, der Tradition, das sind Archive, die eine große Bedeutung haben, aber es gibt auch noch die Körperarchive oder also dieser ganze Raum, wo eben nicht das Christsein übers Wort und übers Denken praktiziert wurde, sondern eben praktiziert, indem man es selber mit seiner eigenen Existenz, mit seiner eigenen Leiblichkeit aufführt, in Anführungszeichen, also performiert. Und damit im Alltag, im ganz konkreten Lebensvollzug Präsenz und Raum gibt. Und das war so ein, also das hat, war so auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, da gibt es ein ganzes, eben nochmal eine ganz neue Welt, die man oftmals so recht eindimensional ein bisschen, also im Katholizismus ist so, dass man so ein bisschen gibt, das ist es, ich denke manchmal so ein bisschen schreckliche Frauen, die irgendwie ein bisschen exaltiert oder hysterisch sind und dann halt irgendwie so abergläubische Praktiken haben und so. Und wenn man sich quasi von diesem Vorurteil mal gelöst hat, dann realisiert man, da ist sehr viel würde man im Schweizerdeutsch
Genau.
sagen, das unheimlich relevant ist. Und das ist dann das Verrückte, das mir kam, dass heute auch praktiziert wird. Und zwar vielleicht nicht mehr im Rahmen einer religiösen Sinngebung, aber wo Menschen und vor allem auch junge Menschen heute sehr gut wissen und verstehen, was damit gemeint war. Also denken Sie an die heute, an Klimaaktivistinnen, an das, was man, an die Kritik an Fast Fashion und solchen Dingen, also dieser bewusste Konsumverzicht, was trage ich, was kaufe ich, was brauche ich nicht, wie kleide ich mich? Und diese Praxis, dieser Habitus, den finden Sie bei einer Elisabeth von Thüringen. Den finden Sie bei Mystikerinnen im Mittelalter, die ganz bewusst oder in ihren, man nennt das die vestimären Praktiken, also in der Art dessen, was sie anziehen, was sie sich auf den Leib legen oder was sie unter den Kleidern tragen, sozusagen das mit einer religiösen Sinngebung oder einer im Rahmen eines christlichen Horizontes, da ziehen die sich Christus an. Da legen die sich Fetzen auf oder unter das Herz mit dem bestickten Monogramm und anderen Dingen. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist so eine Erschließungsleistung, weil wir ja uns oft beklagen, ach, die Welt sei so unchristlich und Religion spiele keine Rolle mehr und überhaupt religiös musikalisch sei niemand. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, da gibt es sehr viel, oder denken Sie an all die Menschen, die sich tätowieren lassen, die sich quasi selber so, früher hat man Kathedralen ausgeschmückt, sozusagen mit christlicher Ikonografie. Heute ist der Körper der oftmals der einzige Referenzpunkt, der einem noch geblieben ist und wo man sich seine Geschichte selber erzählt, indem man sie sich auf die Haut schreibt. Und das können religiöse Motive sein, das müssen sie nicht, aber das ist ein elementarer Akt. Und auch das hat ein Heinrich von Seuße, der Dominikaner Mönch vom Bodensee im 14. Jahrhundert, der hat das genauso gemacht. Der hat einen Griffel genommen und sich das Christusmonogramm auf die Brust geritzt. Oder die Jerusalem-Pilger, es gibt so diese Pilger-Tattoos, die man sich, es gibt auch Stempel, die man sich hat in die Haut ritzen lassen, einfach als Erinnerungszeichen, dass man wirklich dort war, als Beweis, aber auch als was, das man spürt, so im Selbstverhältnis, wo man sich so, ja, wo man sich seine Geschichte erzählt und wo dieser Teil eben auch zur eigenen Geschichte gehört. Also Sie sehen, das ist ein ganz weites Feld, das sich da
Absolut.
öffnet, und wo ich auch realisiere, und das ist eigentlich fast die schönste Reaktion, die ich so auf mein Buch habe, dass es Menschen, die dann kommen und sagen, Elke, ich habe das und das gesehen. Und das ist doch eigentlich genau in der Verlängerung dessen, was du da beschreibst. Also geht mir gar nicht darum, kann man mir in allem zustimmen oder ich will auch gar nicht in allem Recht haben, aber das ist wie so eine Anleitung zum Sehen und zum Suchen und zum quasi die eigenen Kontexte bewusst wahrzunehmen und vielleicht mal gerade auf sowas abzuklopfen, hin zu befragen, so, und in Relation zu sich zu setzen.
Ja, sind ja immer Interaktionen von Körpern oder im Körper, im eigenen Körper drin. Es ist ja immer, du bist immer, das ist immer der Fall. Und das eine sind so die eher, ich sage jetzt mal, unbewussten, sind das Rituale, sind das, ich weiß auch nicht was, die körperlich geschehen. Also ich meine, das Abendmahl ist ja was extrem Körperliches. Und das andere, was Sie gesagt haben, den Schrecken, den Sie erlebt haben, als Sie da gesehen haben, ah, Moment mal, Inkarnation. Wenn wir da wirklich es ist ja eine Bewegung, es ist eine Bewegung. Wenn wir mit dieser Bewegung bis zum Ende mitgehen, ist das ist radikal. Oder? Können wir schon sagen, oder?
Absolut, ja, absolut.
Und das war, als ich in Ihrem Buch gelesen habe, war so, wow, jemand hat Worte dafür gefunden, was ich schon lange irgendwie, was meine Ahnung war. Dieses, es geht, wenn Gott Mensch wird, und zwar wirklich ganz Mensch, nicht nur bitzli, sondern so mit allem, oder? Mit
Genau,
dem,
ja.
der ganze Körper, nicht nur einfach ein Kopf. Sehen gehören auch dazu. Alles gehört dazu. Ja, was heißt denn das? Oder? Und was heißt denn das, was die Religion, die Religionen, bleiben wir beim Christentum, dann daraus gemacht hat? Also irgendwie so, dann sehe ich so wie, ah, das ist das Konstrukt Christentum und das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Und irgendwie ist es schwer, das zusammenzubringen. Das eine hat nicht so viel mit dem anderen zu tun. Warum sind sie nicht aufgestanden und weggelaufen von der Theologie?
Ja, ich denke halt schon, da das, worauf es im Christentum ankommt, das ist das, was mich hält und trägt und wovon ich wirklich, wirklich überzeugt bin. Und wie soll ich sagen, ich habe so das Gefühl, ich bin auch dabei, weil ich das Gefühl habe, es geht um ein Wiederfinden, eigentlich um ein Ausgraben der Schätze unseres eigenen Erbes, wenn Sie so wollen, und auch im Sinne Reaktivierung. Weil ich denke, es ist in der Tat so, dass wir wie ein Teil wie abgespalten haben oder er vergessen gegangen ist. Oder ich meine, solche Dinge haben natürlich auch immer einen politischen, einen kirchenpolitischen Kontext. Und was ich in der Tat gemerkt habe, ist, also das Ganze hat schon einen sehr politischen Aspekt. Da rede ich auch so mal aus der Perspektive der Kirche, zu der ich nominell gehöre, der römisch-katholischen. Wir haben das irgendwie so delegiert, oder? Es gibt zwar einerseits doch das eben das mächtige Abendmahl oder die Eucharistie, die vom Priester vollzogen wird, aber sozusagen und da heißt es bei uns im Katholizismus eben der Priester, der Christus repräsentiert und in persona Christi agiert und so und der deshalb auch ein Mann sein muss, weil Jesus ja auch ein Mann war und so. Und wir haben aber quasi all den reichen Schatz sozusagen, wo all die Gläubigen im Sinne Selbstermächtigung sich vor ihrem Gott gestellt haben und sozusagen sich seinen Leib, seinen Schmerz, seine Vulnerabilität angezogen haben und die performierenden, das hat man zum Teil lächerlich gemacht, abgewertet, vergessen. Man hat das natürlich auch durch eine Theologie, die sich immer mehr in Formeln und eben Experten-Selbstgesprächen gefällt und so. Das hat man irgendwie außen vor gelassen. Und von daher ist es schon auch irgendwie so, wie eine Art Selbstermächtigung, oder?
Ja.
Ich bin aufgewachsen mit einer ungarischen Urgroßmutter und Großmutter, und die war geprägt, dass, ich würde sagen, meine Urgroßmutter war keine sehr intellektuelle Frau, aber sie war eine unheimlich taktile, warme, geerdete Frau. Und ich bin als Kind aufgewachsen, wenn ich aus dem Haus bin, es hatte da den Weihwasserkessel, dann habe ich ein Kreuzzeichen auf die Stirn gekriegt. Und so wie Kinder heute Panini-Bildchen von Fußballern sammeln, hatte ich eine Kollektion von Heiligenbildchen, die ich immer bekomme. Also das heißt, ich wurde irgendwie ein Stück weit als Kind sozialisiert mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit in so einer Sinnenwelt des Katholischen, wenn Sie so wollen. Und natürlich habe ich irgendwann, bin ich dazu auf Distanz gegangen und so, aber ich irgendwie denke ich, also meine Urgroßmutter hat mir da schon einen Schatz mitgegeben, an der Unbefangenheit. Und das, ich glaube, wenn wir das irgendwie, also ich mich nicht falsch verstehen, ich möchte das Religiöse nicht in eine Gefühlsduselei aufheben oder in irgendwelches rituelles Brimborium, aber ich denk so, ja, naja, im letzten gehen wir alle unseren Weg im Angesicht Gottes, oder? Jeden Tag. Und eigentlich ist Christ und Christin sein, ich weiß nicht, eine Art Lebensführungskunst. Das ist nicht was, das sich im Separé am Sonntag abspielt oder sonst wie, sondern oder halt in irgendwelchen spezifischen religiösen Vollzügen, sondern es ist, ja, wir sind immer gleichzeitig vor dem Angesicht Gottes, oder? Egal, was wir tun, ob wir atmen, ob wir essen, ob wir schlafen, ob wir arbeiten, es ist eigentlich, oder so erlebe ich meine Existenz, oder? Und da braucht es nicht immer eine kirchliche Vermittlung, sondern es ist wie so, auch wenn dieser Aspekt des Körperlichen mit reinkommt, hat es was mit einer großen Ermächtigung zu tun. Also nicht nur sappere Aude, also wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern wage auch dich des ganzen Restes zu bedienen, den du zur Verfügung. Das ist eine unheimlich große
Ja,
Ressource.
und wenn, oder, und wenn wir das ernst nehmen, und ich identifiziere mich gar nicht mal unbedingt als Christin, aber wenn wir das ernst nehmen, oder, dass da Gott ganz Mensch geworden ist und dass jeder Mensch
Yes.
aufgefordert ist, nachzufolgen, ja, dann, was ist dann diese Hand, diese meine Hand, oder? Also, und wie gehe ich damit um, wenn ich mir tatsächlich bewusst werde, dass das Gottes Hand ist? Was heißt denn das für meinen Umgang mit mir selbst, mit diesem Körper? Was heißt das für den Umgang mit anderen Menschen? Das, ich meine, das, wie Sie sagen, das ist eine, da wird es schnell politisch und
Da wird es sehr schnell politisch, eben, es ist irgendwie eben das Private, also quasi das Privateste, was wir haben und sind,
genau.
das ist enorm politisch, und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn wir nicht nur uns Rechenschaft geben, dass dieser Gott Körper geworden ist, sondern dass das Kennzeichen dieses Körpers und all unserer Körper erstens seine Endlichkeit ist. Wir hören auf, wir fangen an und wir hören irgendwann auf. Und unsere große Vulnerabilität. Wir sind so unendlich verwundbar. Also vulnerabel meine ich nicht in dem Sinn, wie man manchmal so asymmetrisch bestimmte Gruppen als vulnerabel stigmatisiert und sagt, sondern ich meine das als quasi so eine, ja, wie soll ich sagen, etwas, das Existenzial von uns ausmacht, dass wir alle unheimlich vulnerabel sind. Oder? So, wir sind alle so unheimlich verletzbar, so unheimlich bedürftig, sind so unheimlich, ich meine, Corona hat es uns gezeigt, so unheimlich angewiesen auf das Gehaltensein, auf das den anderen spüren, mit dem anderen sein, in diesem dazwischen. Wir sind ja gar nicht nichts ohne den und die anderen, oder? Also in diesem Beziehungsraum. Und das macht dann schon viel aus, wie wir mit unserer eigenen Vulnerabilität umgehen und mit der Vulnerabilität des anderen. Und das ist, war für mich so der Bogen, wenn sie an das, sie hatten es vorher angesprochen, eben hier so dieses Titelbild, da wird in dieser Fotografie wird einem sehr vulnerablen Menschen, der von der Gesellschaft stigmatisiert wird und ausgegrenzt wird, wird Gewicht und Würde gegeben und wird eigentlich zu einer Ikone des Heiligen gemacht. Und das ist irgendwie, ich denke auch, dass das eigentlich so unsere Aufgabe ist, nicht dass nur, dass wir sozusagen mit unserer eigenen Körperlichkeit bewusst umgehen, sondern auch mit dem anderen. Gerade in dem Fragilen und auch in dem Fluiden. Wir sind alle sind ja nie fertig und wir sind im Werden. Ich bin, aber ich habe mich nicht, sagt Ernst Bloch. Denn wir werden erst, also wir im Plural. Vor 10 Jahren habe ich mir meine eigene Geschichte ganz anders erzählt, wie ich sie mir heute erzähle. Sie wahrscheinlich auch.
Oh ja.
Jeder hat quasi so verschiedene Etappen in seinem Leben, wo er quasi eigentlich noch mal ganz neu auf sich guckt und sich vielleicht auch neu empfindet oder plötzlich merkt, ja, hoppla, was habe ich da eigentlich gemacht oder wer war ich da und wie setze ich mich ins Verhältnis dazu und
Und in diesem, ich bin auch bei dieser Vulnerabilität
ja.
hängen geblieben. Ich meine, in diesem sich einlassen darauf, auf das Empfinden davon, auf das Erleben davon, das hat, Sie haben von Würde gesprochen, das hat, Sie haben gesagt, das wird im Fall der Fotografieren, da wird etwas zum Heiligen stilisiert. Ich finde, das hat an sich eine Qualität, das ist an sich heilig, oder? Wenn ich mich ganz vulnerabel zeige, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mit jemand anderem in seiner Vulnerabilität bin, das sind diese Momente, die sind, und dann auch so stark,
Wenn
so stark,
unglaublich,
meine
ja.
Güte.
Und das, was ein bisschen schade ist, dass es sozusagen in den religiösen Vollzügen eigentlich nicht wertgeschätzt wird. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist ja passiert. Also ich schätze sehr die Marina Abramovic, eine Body Performance, eigentlich die Grande Dame der Body Performance Kunst. Die fing in den 70er Jahren schon damit an, anfänglich mit ihrem Lebenspartner Ulay, der auch Künstler war. Die haben sich dann nach 12 Jahren getrennt und sie ist ihren Weg allein weitergegangen. Aber wenn Sie denken, in den Zahlen nicht so gut, weiß nicht, ob es 2010 oder 12 war, im MoMA, im Museum of Modern Art, wo sie eine dreimonatige Performance hatte mit dem Titel The Artist is Present, also die Künstlerin ist da, und wo sie nichts anderes gemacht hat, als pro Tag 8 Stunden auf einem Stuhl sitzt und ihr Gegenüber am Anfang noch getrennt durch den Tisch, im Verlauf der Performances, je länger es ging, dann plötzlich ohne Tisch, konnten sich einfach die Besucher des Museums ihr gegenüber auf den Stuhl setzen. So 1,5 Minuten waren so die Sequenz. Und die Marina Abramovic beschreibt das als extreme seelische Arbeit und als extreme Nähe und als Momente der ganz tiefen Kompassion. Also sie hat in ihren frühen Performances, das versuche ich ein bisschen so zu zeigen, hat sie sozusagen das Moment der Passion und, wenn Sie so wollen, der Zurichtung des eigenen Körpers sehr in den Mittelpunkt gestellt gehabt. Und da merkt man jetzt so, es klingt so jetzt nicht despektierlich, aber nach einem gewissen Reifeprozess kommt sie dann so zu diesem Moment der tiefen Kompassion, dieses so beim anderen Verharren. Und das ist eben gerade in dieser Performance, The Artist is Present, das ist eben kein diskursives Moment. Also das heißt, diese Kompassion mit, es ereignet sich da so was, Peter Handke nennt das Gefühl für die Gestalt des anderen. Also das heißt, die anderen erzählen ihr in diesem Moment nicht ihre Lebensgeschichte, sondern es ist was Nonverbales. Es ist so eine Communicatio cordis, eine Herzenskommunikation, oder ich weiß es nicht, etwas, aber das auch zu uns gehört, oder? Und dass sie da so praktiziert, und das waren zum Teil ganz erschütternde Momente. Und das ist zum Beispiel dieses Moment, das eben nicht diskursiven, diese Kommunikation, die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie man das jetzt modern formulieren könnte, aber so dieses eben, mir gefällt eigentlich die Formulierung von Peter Handke, so das Gespür für die, das, es geht uns doch manchmal so, wir begegnen Menschen und wir haben so das Gefühl, wir erfassen seine Gestalt, wir spüren, wer der die andere ist, so.
Ja.
Und das ist was, das auch in der Theologie früher mal Platz hatte. Es gab nicht nur sozusagen diese wissenschaftliche, diskursive Theologie, sondern, also man nennt es die scientifische Theologie, sondern es gab auch die sapientiale Theologie, die Weisheitstheologie, die man mehr mit dem Mönchtum verbunden hat, und wo die diskursive Theologie, die scientifische, da ist es so, wenn man nimmt den Bibeltext, man diskutiert drüber und am Schluss müssen alle einer einzigen Meinung sein und die muss im Konsens erworben sein. Das ist das Prinzip, so das beste Argument, überzeugt, und am Schluss sind wir alle im besten Fall einer Meinung. In der sapientialen Theologie, in der mönchischen Theologie, da geht man hin und liest gemeinsam einen Text aus der Bibel beispielsweise. Dann geht jeder in seine Zelle und denkt über den Text nach, vertieft sich da drin, und dann kommt man wieder zusammen und betet gemeinsam. Also findet sich quasi in einem religiösen Vollzug wieder, wo man sich eben auch so mutuell findet, wie da die Abramowitsch in ihrer Performance, in der nichtverbalen Kommunikation mit den Museumsbesuchern. Und das Traurige ist sozusagen, oder ich meine, traurig ist ganz falsch. Ich finde es wunderschön, dass quasi heute im Museum das gelingt, was früher mal in einem religiösen Raum stattgefunden hat, oder? Von daher findet vielleicht der religiöse Vollzug oder so diese religiöse Intimität halt in Museen oder in Theatern oder, ich weiß nicht, auf dem Marktplatz oder in der Kneipe oder in einem Gespräch wie hier jetzt statt, und eben nicht notwendigerweise in einem Raum, der von vornherein kirchlich besetzt ist oder religiöses Schild hat und Kirche oder Kathedrale oder Kapelle heißt.
Ja, die Körper, die sind schon etwas so aus den Kirchen geworfen worden. Die Kommunikation von Herz zu Herz und dieses, ja, diese irgendwie alltäglich mystischen Erfahrungen, vielleicht kann man dem so sagen. Es ist gar nicht so etwas Absurdes oder Verrücktes oder eben nicht nur, was man früher mal im Mittelalter gemacht hat. Und gleichzeitig, ich möchte doch noch auf den Punkt zu sprechen kommen, von all diesen Praktiken damals, die sind doch eher mittelalterlich, von sich selbst Schmerz zufügen. All diese Folterdinge, die man sich angezogen hat, oder die Selbstgeißelung. Und wenn wir jetzt so über die Vulnerabilität des Körpers sprechen und das Leben, also ich meine, da ist ja schon, oder die Vulnerabilität, die ist, die muss ich nicht künstlich irgendwo erzeugen. Und
Jawohl.
das Leben irgendwie hat es ja doch schon auch an sich, dass es dir immer mal wieder Schmerzhaftes serviert. Und dann habe ich mich gefragt, ist es, also was ist das? Ist es eine unreife Art, irgendwie da, ja, in diese Nachfolge Christi treten zu wollen oder ihm ganz nah sein zu wollen? Was ist das? Was haben Sie da entdeckt?
Es ist ambivalent. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich finde es einerseits extrem interessant, vor allem dann, wenn, wie zum Beispiel beim Heinrich von Seuße, der sicherlich Dominikanermönch des 14. Jahrhunderts, im Kloster in Konstanz groß geworden und dort auch gelebt haben. Und er ist so der große Passionsmystiker. Und der hat das wirklich im Exzess gemacht. Also er hat wirklich sein Leib sehr böse zugerichtet. Man kann es nicht anders sagen. Er hat ihn, er spricht davon, Minnewund, also Liebeswund gemacht. Es bleibt auch für mich ambivalent. Also es hat einerseits so eine Dynamik, die ich jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr, sehr interessant finde. Man muss aufpassen, dass man hat die Dinge sehr schnell pathologisiert. Also das sind religiöse Spinner. Das Ganze hat natürlich, und das ist so ein Aspekt, den wir jetzt quasi noch gar nicht irgendwie angesprochen haben. Körperlichkeit, Körper zu sein, hat was mit Geschlecht zu tun und hat auch etwas mit Sexualität zu tun. Und ich denke sicherlich, dass man sagen muss, dass namentlich so diese Körperpraktiken, die mit der schmerzhaften Zurichtung des Leibes zu tun haben, dass die natürlich auch einen Aspekt des Autoerotischen, des vielleicht auch Masochistischen mit drin haben. So wie wir alle sozusagen, wir haben immer Geschlecht und Sexualität, auch wenn wir denken. Also das ist ja so wie wir immer Haut haben oder immer Augen oder immer Ohren, ist das ja was, das sozusagen zu unserer Leiblichkeit und zum Leibsein gehört. Und naja, von daher verschwimmen da einfach manchmal so die Bereiche des Religiösen und des Erotischen oder des Autoerotischen. Also das ist quasi wie nochmal ein ganz, ganz neuer Topf, den man aufmachen müsste. Also so Thema Körper, Religion und Geschlechtlichkeit, Sexualität. Inwieweit hat das natürlich auch was damit zu tun, dass es Personen sind, die das so zum Teil exzessiv leben, die eigentlich durch die religiöse Lebensform, die sie gewählt haben, ein asexuelles oder Leben führen wollen sollen, in Anführungszeichen. Also das ist ein komplexes Feld und ich glaube, es ist falsch oder wir müssen sehr aufpassen, dass man es so reduziert oder auch dann so in eine Schmuddelecke dann auch setzt eben so die religiösen Spinner. Es zeigt vielmehr sozusagen, dass wir auch da einen Bereich betreten, der so in kirchlichen Diskursen sehr tabuisiert ist.
Ja, ich glaube, ich würde vorschlagen, wir machen doch einfach einen zweiten Teil. Also nicht jetzt, aber
Ja.
zu diesem Feld, weil es ist mega spannend. Und
Das ist spannend,
ja,
ja. Ich bin
sind Sie dabei? Sehr schön.
dabei.
Sehr schön. Ja, weil ich glaube, für heute ist gut.
Ja, auf jeden Fall, für mich auch,
Okay.
ja. Es wäre wirklich ein ganz neuer Topf nochmal mit vielen Facetten, die dann da reinspielen.
So spannend. Danke vielmals.
Ich
Mega
danke
spannend.
Ihnen.
Eben, es wäre sehr einfach, dann Schluss zu machen.
Elke Beide-Mortange war das. Sie lehrt an den Universitäten Fribourg in der Schweiz und Freiburg im Breisgau. Der versprochene zweite Teil wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Doch vorher wünschen wir euch allen frohe Festtage voller Licht und Wärme. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald. RefLab.